Ja, schönen guten Morgen. Ich hatte vor ein paar Jahren mal eine kleine Begebenheit. Ich war spazieren und mich hatte jemand erkannt. Jemand aus der Gemeinde hier tatsächlich sogar. Und der hat mich eine Frage gefragt, auf die es schwer eine Antwort zu geben ist. Er hat mich erkannt und hat gefragt: Bist du nicht du? Als er halt meinen Namen vergessen hat, gefragt, bist du nicht du? Und dann dachte ich halt erstmal, was antwortet man jetzt darauf? Bin ich jetzt ich? Also ich denke schon, habe ich gesagt. Ich denke schon, dass ich bin. Und irgendwie hat mich der Satz aber im Nachhinein nicht in Ruhe gelassen. Ich habe öfter darüber nachgedacht, wer bin ich eigentlich? Und ich als Mensch bin ja immer abhängig von meinem Umfeld. Ich bin immer das, was andere Leute von mir denken, was andere Leute von mir halten. Ich bin das, was ich selber von mir denke, obwohl es vielleicht gar nicht der Wahrheit entspricht. Und ich bin maximal abhängig. Wir werden uns heute aber mit einer Eigenschaft Gottes befassen, die komplett gegenteilig ist. Ein Begriff oder eine Eigenschaft Gottes, die für viel Kontroversen auch gesorgt hat in der Kirchengeschichte in den letzten Jahren. Und der Begriff, um den es heute geht, ist: Gott ist souverän. Die Eigenschaft Gottes, Gott ist souverän. Wir werden über seine Souveränität reden. Sorry. Bevor wir da einsteigen, weil ich weiß, dass der Begriff viel loslöst. Der eine wird vielleicht sofort in eine defensive Haltung gehen und sagen: Souveränität Gottes, so sehe ich das nicht. Das sehen die Leute so, aber wir sehen das nicht so. Andere werden es vielleicht gut finden und sich in das andere Lager stellen und sagen: Endlich wird mal darüber gepredigt. Aber ich möchte wirklich jeden von uns bitten heute, nicht in Lagern zu denken. Nicht zu denken, das glaube ich einfach nicht, ich sehe das nicht so. Sondern in Demut an Gottes Wort heranzutreten und zu sagen: Gott, wenn es wirklich anders ist, dann will ich mich von deinem Wort überzeugen lassen. Und das wünsche ich mir wirklich, da all diese Abneigungen da einfach mal niederzulegen, und lass uns heute gemeinsam in Gottes Wort schauen. Ich würde vorher aber gerne noch mal beten, ihr dürft gerne aufstehen und dann starten wir. Ja, Vater, ich danke dir, dass du dich in deinem Wort offenbarst, dass wir darin sehen dürfen, wie du bist, wer du bist und was das für unser Leben bedeutet. Öffne unsere Herzen, lass uns da wirklich nicht eine Hornhaut aufgebaut haben, die uns unempfänglich macht für Wahrheiten aus deinem Wort. Lass uns da offen sein, lass uns da in Demut von allen Seiten rangehen und gucken, was dein Wort uns heute zu sagen hat. Amen. Der Begriff Souveränität ist ja schon nahezu verstaubter Begriff. Also ich wüsste nicht, ob ich den im letzten Jahr oder dass ich ihn im letzten Jahr außerhalb vom biblischen Kontext irgendwie gebraucht hätte. Ich kannte es vorher, bevor ich den aus dem biblischen Kontext kannte, kann ich den Begriff auch nur im Sinne von: Jemand hat ein souveränes Auftreten, wenn er den Raum betritt. Oder, und das hilft uns vielleicht, den Begriff heute auch ein bisschen zu verstehen, da ist ein souveräner Staat. Das kennt man wahrscheinlich aus der Politik. Es bedeutet im Endeffekt zum Beispiel, dass wir in Spanien ist das so, dass es eine Region gibt, die sagt: Wir würden gerne ein souveräner Staat werden. Wir würden uns gerne von einem Teil Spaniens zu einem eigenen Land entwickeln. Und Souveränität bedeutet in dem Kontext, eigene Grenzen zu haben. Es bedeutet, unabhängig zu sein von den Entscheidungen, die Spanien dann treffen würde, eigene Entscheidungen treffen zu können und, wie gesagt, maximal unabhängig zu sein. Und so richtig souverän ist das zwar auf der Erde auch nicht, weil jeder Staat von den anderen Staaten abhängig ist. Wir auch als Deutschland sind rein theoretisch ein souveräner Staat. Trotzdem orientieren sich unsere Entscheidungen ganz klar an anderen Ländern. Und wenn die großen Mächte dieser Welt, USA, China, Russland, Entscheidungen treffen, dann beeinflusst uns das unmittelbar. Wir sind nicht souverän, wir sind nicht in uns geschlossen, ohne äußeren Einfluss. Aber bei Gott ist es eben anders. Diesen Begriff Souveränität gibt es aber so in der Bibel gar nicht. Es gibt hier, wir werden heute auch gar keine Stelle lesen, wo Gott sagt: Ich bin souverän. Es ist ähnlich wie mit der Dreieinigkeit. Es gibt keine Bibelstelle, wo Gott sagt, ich bin dreieinig. Und doch ist die Bibel voll von diesem Gedanken. Und das werden wir eben heute prüfen. Wenn wir sagen, dass Gott souverän ist, dann bedeutet das, dass Gott die Herrschaft besitzt, dass er über alles regiert, dass er alles unter Kontrolle hat, dass er Autorität über jeden Menschen und über jedes Wesen hat und dass er das tut, was er will und dass nichts außerhalb seines Plans geschehen kann. Das zeigt uns, dass Gott absolut unabhängig von jedem Wesen ist. Ich wiederhole es nochmal, weil es vielleicht schwer verständlich war. Die Souveränität Gottes bedeutet, dass Gott die Herrschaft besitzt, dass er über alles regiert, dass er über alles Kontrolle hat, dass er Autorität über jeden Menschen, über jedes Wesen hat und dass er tut, was er will. Dass nichts außerhalb seines Planes geschehen kann, das zeigt uns, dass Gott absolut unabhängig von jedem Wesen ist. Und das ist eine Definition, wie gesagt, die die Menschen irgendwann mal aufgestellt haben. Auch nicht in den letzten 50 Jahren oder 100 Jahren, das geht zurück mehrere hundert Jahre, teilweise tausend Jahre, dass Menschen genauso gedacht haben. Und wir wollen jetzt prüfen, ist das so? Ist diese Definition, die wir gerade gelesen haben, ist das wirklich so? Offenbart Gott sich wirklich so? Und der erste Punkt, den wir erforschen wollen, Gott ist unabhängig. Ist das so? Wir haben es vor ein paar Wochen schon mal gelesen, eine zentrale Stelle dafür ist 2. Mose 3, wo Gott im brennenden Busch ist und sich Mose offenbart und sagt, ich bin der ich bin. Gott sagt damit nicht nur, ich bin ich, sondern er löst sich raus aus diesem Konstrukt, das wir haben, von Zeit, Materie und so weiter und so fort und sagt, ich bin der ich bin, aber ich bin auch der ich war. Ich war der ich bin, ich werde sein, der ich war, der ich bin und so weiter und so fort. Man könnte hier die Bausteine ja durcheinander mixen und es würde immer Sinn machen. Und Gott ist unveränderbar. So wie er gestern war, so wird er morgen sein. Und allein diese Tatsache sollte uns zeigen, dass Gott nicht verändert werden kann und dass er nicht beeinflussbar ist. Damit würde wahrscheinlich jeder von uns mitgehen. Wir würden alle sagen, ja, klar, Gott ist ewig und klar, er verändert sich nicht. Damit hätten wir kein Problem. Ich möchte aber einen Gedanken mal reintragen, der uns zeigt, wo es dann doch bei uns einen Knoten gibt. Ein Gedanke, den ich damals zum Beispiel selbst so geglaubt habe und der auch recht verbreitet ist, vielleicht glaubst du ihn sogar, dann ist das die Antwort auf die Frage, warum hat Gott dem Menschen einen freien Willen gegeben? Meine Antwort wäre darauf gewesen, Gott hat dem Menschen einen freien Willen oder mit einem freien Willen geschaffen, weil es ihn mehr verherrlicht, wenn jemand sich freiwillig für ihn entscheidet. Die Überzeugung hatte ich damals, Gott verherrlicht es mehr, wenn sich jemand freiwillig, aus freiem Willen für ihn entscheidet. Und das macht aus mehreren Gründen, kann das nicht stimmen oder kann das nicht übereinstimmen mit Gottes Wesen. Der erste Grund ist relativ offensichtlich, auch Engel konnten sich offensichtlicherweise für oder gegen Gott entscheiden. Also es ist gar nichts, was nur uns Menschen betrifft, denn es betrifft auch die Engel. Also wenn das die einzige Daseinsberechtigung für uns wäre, dann hätten wir keine Daseinsberechtigung. Zweitens würde es bedeuten, dass Gott vorher nicht vollkommen war. Gott in seinem Wesen, der sich nicht verändert, hat diese Lücke in sich gehabt, dieses fehlende Puzzleteil gehabt, dass er gesagt hat, ich brauche jetzt jemanden, ich muss jetzt noch jemanden erschaffen, der mich wirklich freiwillig liebt. Weil ich sonst eben nicht ganz vollständig bin. Es würde bedeuten, dass Gott abhängig von uns ist am Ende des Tages auch. Gott braucht uns, damit er das hat, was er will. Aber so ist es nicht. Gott verändert sich nicht, er war schon immer, wie er war. Und er hat sich auch durch unsere Erschaffung nicht verändert. Er wird sich auch nicht dadurch verändern, dass wir ihm nachfolgen. Er ist, wie er ist. Er war, wie er sein wird. Er braucht uns nicht, um ein Loch in sich zu füllen. Nein, er ist absolut unabhängig von uns. Ich habe es gerade schon erwähnt, es würde auch Gott abhängig vom Menschen machen, wenn man sich mal vorstellt, wenn alle Menschen dann Gott verherrlichen würden, weil er ja auf die freiwillige Verherrlichung der Menschen angewiesen ist, dann wären, wenn alle Menschen ihn verherrlichen, 100% erreicht. Jetzt haben wir in Deutschland eine Quote von 2,5% an wiedergeborenen Christen, vielleicht weniger, vielleicht ein bisschen mehr. Das würde bedeuten, dass Gottes der Thermometer, wenn man so will, was seine Verherrlichung betrifft, gerade auf 2,5% wäre. Gott wäre nicht maximal verherrlicht und wir würden ihm auch dadurch etwas an seinem Wesen berauben. Und auch das macht keinen Sinn. Gott kann nicht abhängig davon sein, sonst hätten wir Gewalt über ihn. Wir würden über ihn herrschen und nicht er über uns. Und wir hätten ihn vom souveränen, unabhängigen Gott zum abhängigen, beeinflussbaren etwas gemacht. Er könnte nicht mehr sagen, ich bin, der ich bin. Er müsste eigentlich sagen, ich bin der, zu dem ihr mich macht. Ich bin der, wo ihr erlaubt zu sein oder von dem ihr erlaubt zu sein, was er ist. Ich hätte Entscheidungsgewalt darüber, ja, wie vollkommen Gott am Ende des Tages ist. Und Apostelgeschichte 17 drückt das auch eigentlich relativ konkret aus. Apostelgeschichte 17, Verse 24 bis 25. Da redet Paulus, die Rede da auf dem Areopag, und sagt, der Gott, der die Welt und alles darin gemacht hat, dieser, der der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, noch wird er von Menschenhänden bedient, als ob er noch etwas nötig habe, der selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Gott hat es nicht nötig, dass wir ihm dienen. Er wird nicht dadurch erst voll. Das sagt die Stelle ganz klar und das müssen wir definitiv so festhalten. Gott hat uns nicht nötig, auch nicht nötig, dass wir ihm irgendwas darbrächten. Er ist nicht erst durch unsere Erschaffung komplett, auch nicht durch unser Lob oder unsere Anerkennung. Er ist seit Ewigkeit her und er ist seit Ewigkeit vollkommen. Er ist seit Ewigkeit vollkommen unabhängig. Und da, wo wir Gott eine Abhängigkeit außerhalb seines eigenen Wesens zuschreiben, sagen, er wäre von etwas anderem abhängig, machen wir ihn eigentlich zum Geschöpf. Der zweite Punkt der Souveränität Gottes ist, Gott macht, was er will. Und auch da ist die Bibel relativ klar. Psalm 115, ab Vers 3, redet zum Beispiel davon. Unser Gott ist im Himmel, alles, woran er gefallen hat, tut er. Daniel 4, Vers 32. Und alle Bewohner der Erde sind wie nichts gerechnet, und nach seinem Willen verfährt er mit dem Herr des Himmels und den Bewohnern der Erde. Und da ist niemand, der seine Hand wehren und zu ihm sagen könnte, was tust du? Gott ist eben auch in seinem Handeln vollkommen souverän, er ist vollkommen unabhängig. Er tut, was er will. Und es ist in dem Sinne völlig egal, was ich davon halte, was Gott tut. Es ist völlig egal, ob ich das richtig finde oder falsch finde. Es ist völlig egal, ob ich dabei Bauchschmerzen habe oder nicht. Gott tut, was er tut, wenn es ihm gefällt. Und er darf es. Er ist niemandem Rechenschaft schuldig, außer sich selbst. Und Gott hat die Autorität zu tun und zu lassen, was er will, ohne dass auch nur irgendjemand das Recht hätte, das zu hinterfragen. Und er kommt immer an sein Ziel, weil er das tut, was er will. Jesaja 46, Vers 9, redet auch davon, da spricht Gott, gedenkt der Früheren von der Urzeit her, dass ich Gott bin. Es gibt keinen sonst, keinen Gott gleich mir, der ich von Anfang an den Ausgang verkünde und von Alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Und diese Auswirkung von dieser Eigenschaft Gottes, dass sein souveränes Handeln, sein unabhängiges Handeln, dass er das tut, was er will, das wird ganz deutlich zum Beispiel in Hiobs Leben. Rein theoretisch, wenn wir ein bisschen Abstand nehmen, dann sehen wir einen Gott, der sagt, ich werde jetzt Hiob prüfen. Und der diesen Mann, der gerecht vor ihm gewandelt hat, der nicht eine Strafe empfängt, sondern einfach, weil Gott ihn prüfen will, ihm alles nimmt, was er hat. Und von außen betrachtet wird man sagen, darf Gott das? Der war doch gerecht. Der hat doch so gelebt, wie Gott es will. Ja, Gott darf es. Und der macht es am Ende von Hiob ganz klar. Ich tue, was ich will. Und wenn ich das tun will, dann tue ich das. Weil ich es darf. Weil er unabhängig davon ist. Weil er souverän ist. Es gefiel ihm genau das, mit Hiob zu tun. Er hat sich nicht vom Satan überreden lassen. Ganz im Gegenteil, er wollte es. Für ihn ist alles schon entfaltet. Wenn man sich mal vorstellt, wir leben gerade, Dave hat das vor ein paar Wochen so schön gezeigt, wir leben gerade auf einem Zeitstrahl. Für Gott ist aber, wenn man es anders formulieren will, das Buch schon zu Ende geschrieben. Wir sind ja gerade irgendwo auf Seite 68 vielleicht, von einem 100-seitigen Buch, was auch immer, vielleicht sind wir ein bisschen später. Für Gott ist das Buch schon zu Ende geschrieben. Er weiß schon, was kommen wird, er weiß, wie es enden wird, er weiß, was die nächsten Schritte sind, er weiß, was morgen passieren wird. Es war für ihn keine Überraschung, dass der Satan kommt und ihm das vorschlägt und dann das mit Hiob passiert. Er weiß ganz genau, was auf der nächsten Seite steht. Er wurde dann nicht manipuliert, sondern auch da hat er einfach das getan, was er wollte. Und er hat es schon im Vorhinein gesehen und genauso bestimmt, dass es so sein sollte. Und dass wir heute davon lesen dürfen und von Gottes Größe eben beeindruckt sein dürfen. Ja, für Gott ist es nicht mal eine Überraschung, ja, was du heute Morgen gegessen hast. Ob du heute Morgen ein Käsebrot hattest oder ein Müsli. Auch das wusste er schon, bevor er diese Welt geschaffen hat. Dieses Buch ist zu Ende geschrieben. Wir bewegen uns nur auf diesen Zeilen, auf den Buchstaben, die Gott geschrieben hat. Wir können uns nur auf der Tinte, die im Papier eingelassen ist, bewegen, weil das Buch ja schon fertig ist. Es würde gar nicht anders gehen, wie sollte Gott sonst das Ende kennen, wenn sein Plan jeden Tag auf dem Spiel stünde. Wenn jeden Tag jede Entscheidung seinen Plan verändern könnte. Dann könnte er ja gar nicht alles wissen. Dann wäre er darauf angewiesen, dass ich jetzt meine Entscheidung treffe. Das ist er nicht. Für ihn ist dieses Buch eben zu Ende geschrieben. Er ist unabhängig von unserem Handeln und er tut, was er will. Der dritte Punkt von Gottes Souveränität ist, Gott herrscht über alles und alles läuft unter seiner Kontrolle. In Matthäus 10 sagt Jesus, Vers 29, werden nicht zwei Sperlinge für eine Münze verkauft und nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen ohne euren Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Fürchtet euch nicht, ihr seid wertvoller als viele Sperlinge. Jesus nimmt hier ein Beispiel aus dem alltäglichen Leben von den Leuten damals. Ein Sperling, den man auf dem Markt mit einem Groschen gehandelt hat. Übersetzt ist ein Groschen, Pi mal Daumen, Cent heutzutage. Das heißt, ein Sperling war noch nicht mal ein Cent wert, es mussten zwei Sperlinge sein, damit du diesen Cent bezahlen konntest. Also sie waren wirklich gar nichts wert. Und Gott sagt, selbst dieser Sperling, selbst diese Kleinigkeit, die dir nicht mal einen Cent wert ist, selbst die habe ich vollkommen kontrolliert und keiner dieser Sperlinge wird zu Boden fallen, ohne dass ich es zulasse, ohne dass ich es so will. Und das gilt genauso für jedes Haar auf unserem Haupt. Davon fallen täglich auch Pi mal Daumen 100 Haare, jeder von uns, also es sei denn, er hat Haarausfall, verliert jeden Tag 100 Haare, Pi mal Daumen. Gott hat jedes Haar davon gezählt. Das ist ihm nicht mal zu unwichtig. Er hat selbst darüber volle Kontrolle. Das ist nichts, was in irgendeiner Grauzone für ihn wäre, wo er sagt, ja, das interessiert mich nicht, da ist volle Entscheidungsfreiheit, volle Gewalt. Da hat mein Kopf volle Gewalt darüber. Nein, Gott hat darüber voll die Kontrolle. Bis ins letzte Detail. Nicht mal diese 1-Cent-Transaktion von diesem Sperling geht nicht über seinen Tisch. Was Gott damit aussagt, ist, es gibt keinen Bereich auf dieser Erde, den er nicht voll und ganz kontrollieren würde. Es gibt ihn nicht. Es gibt keinen Bereich. Wenn es einen gäbe, und Gott sich verboten hätte, in einer gewissen Grauzone zu handeln, dann würde es bedeuten, dass wir auch in dieser Grauzone Kontrolle über ihn ausüben können. Weil er sich entscheidet, ich tue da nichts und dann aber auf mein Handeln irgendwie reagieren muss. Gott ist aber nicht abhängig von meinem Handeln. Er funktioniert ganz ohne mein Handeln. Er ist eben vollkommen souverän. Und dabei ist Gott eben kein passiver Zuschauer, ganz im Gegenteil. Gott lenkt das Weltgeschehen genauso, wie er es will. jedes Handeln, jeder Dialog, jedes Ereignis stammt im Endeffekt aus seiner Hand. Weil er auf dem Thron sitzt und herrscht und es anders auch gar nicht gehen würde. Es ist Gottes Weg, um das zu tun, was ihm eben gefällt. Ich möchte zwei Beispiele anführen. Wir haben zum Beispiel Matthäus 6. Matthäus 6, wo es darum geht, dass Gott uns versorgt. Und er verspricht uns das. Und er sagt, ich werde euch auf jeden Fall versorgen. Und wenn wir uns jetzt einfach mal vorstellen, ich habe Geldnot und auf einmal liegen 500 Euro in meinem Briefkasten. Ich nehme diese 500 Euro und sage, boah, Gott hat für mich wirklich wunderbar gesorgt. Aber wo kommen diese 500 Euro her? Hat Gott sie im Briefkasten erschaffen? Nee, in der Regel stammen sie eben aus dem Portemonnaie meines Bruders, meiner Schwester. Eines Gemeindemitglieds, das diese Not gesehen hat und sie dann da reingeworfen hat. Isoliert betrachtet könnte man sagen, okay, das war einfach so eine Begebenheit. Gott hat reagiert, er hat gesehen, ich habe Geldnot und hat dann gesehen, oh, da sind 500 Euro, die bringen wir einfach mal zusammen und dann passt das. Aber auch das würde nicht aufgehen. Wo kommen diese 500 Euro her? Die 500 Euro sind ja auf eine Entscheidung zurückzuführen, dass jemand gesagt hat, ich lege jetzt Geld beiseite. Und das vielleicht schon ein halbes Jahr zuvor. Es ist vielleicht jemand, der gesagt hat, ich fahre dieses Jahr nicht in Urlaub. Es ist vielleicht jemand, der eine Gehaltserhöhung gekriegt hat. Was auch immer, du kannst dieses Rad bis zum Ende drehen oder diesen Weg bis zum Ende oder bis zum Anfang zurückgehen. Und du wirst merken, wie jede Entscheidung irgendwie aufeinander baut, nur damit ich an diesem Tag 500 Euro im Briefkasten habe. Es ist nicht so, dass Gott in dem Moment dann gucken muss, wo kriege ich diese 500 Euro her und wer hat sie gerade auf dem Konto? Ah, da passt es, ah, der hat 23 Euro und der hat hier auch nochmal 25 Euro und wir kratzen die irgendwie zusammen. Nein, er hat es schon so aufgebaut, er hat es so geführt. Er hat es so geführt, dass dieser Bruder, diese Schwester an dem Tag nicht nur den Wunsch auf dem Herz hat, dieses Geld zu geben, sondern das Geld auch hat, weil davor schon etliche Entscheidungen getroffen wurden. Auch darüber hat Gott volle Kontrolle, volle Souveränität. Er muss nicht darauf reagieren. Er ist nicht reaktiv, er ist vorausplanend. Ein anderes Beispiel dafür, dass Gott bis ins kleinste Detail eben in unser Leben eingreift, ist Römer 8, Vers 28. Kennen viele, denen, die Gott lieben, wirken alle Dinge zum Besten. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, was denn mit den Leuten, die mir Böses wollen, die mir eben Dinge wollen, die nicht zum Besten sind? Schränkt Gott die ein, dass sie mir diese Dinge nicht antun können? Oder schränkt Gott sie ein, dass sie mir diese Dinge gar nicht antun wollen? Oder reagiert Gott wieder und sagt, oh, der will ihm was Böses, aber das Böse, das drehe ich dann wieder ins Gute? So funktioniert Gott eben auch nicht. Er wendet es nicht zum Guten, er wirkt es zum Besten. Er wendet nicht jede Situation, er wirkt sie von vornherein zum Besten. Und das ist das Versprechen, was Gott uns da gibt. Und auch da, wenn wir sagen würden, dass Gott jede Situation wendet, wie abhängig würde ihn das machen? Er müsste jeden Tag aufs Neue reagieren und gucken, wie er die Situation wieder gewendet kriegt, dass alles wieder zusammenspielt. Es würde ihn abhängig vom Menschen machen, es würde ihn abhängig von der Reaktion des Menschen machen. Wir hätten Kontrolle, mit meinem Handeln hätte ich Kontrolle über Gott. Was ihm eben vom Thron stößt. Und das lässt er nicht mit sich tun. Gott sitzt auf dem Thron, er regiert, er herrscht. Philipper 2, Vers 13 ist wahrscheinlich eine der klarsten Stellen in dem Kontext. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Der Gedanke gefällt uns vielleicht nicht so, weil wir am Ende des Tages lieber vollkommen freie Entscheidungen, aber dafür mittelmäßige Ergebnisse hätten, als dass Gott ja jedes Wirken und jedes Wollen in mir wirkt und damit zum Besten führt. Das ist eigentlich paradox, aber so ist es doch oft. Ich wünsche mir lieber freie Entscheidungen zu treffen und dann aber schlechtere Ergebnisse zu haben, als dass Gott die Entscheidung für mich trifft, das Wollen in mir wirkt, das Vollbringen in mir wirkt und mich zum Besten führt. Aber am Ende ist es eben so, entweder kontrolliert Gott oder er wird kontrolliert. Beides geht nicht. Und wir müssen uns bei der Sache fragen, ja wofür? Ich habe am Anfang habe ich die Frage gestellt, warum hat Gott den Menschen erschaffen, warum hat er ihnen eventuell einen freien Willen gegeben, weil er dadurch mehr verherrlicht wird? Nee, die Antwort ist relativ klar in Epheser. Wir können einmal Epheser 1, Vers 1 bis 14 lesen. Und da wird sehr deutlich, warum Gott uns erschaffen hat. Epheser 1, Vers 1 bis 14, Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen in den Heiligen und Treuen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus, wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und untadelig seien vor ihm in Liebe. Und uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Und dann kommt der Zweck, warum Gott uns eben so geschaffen hat, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, womit er uns begnadigt hat in dem Geliebten, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er gegen uns hat überströmen lassen, aller Weisheit und Einsicht, indem er uns kundgetan hat, das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen, dass er sich vorgesetzt hat in sich selbst für die Verwaltung der Fülle der Zeiten, alles unter ein Haupt zusammenzubringen, in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm, indem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir zuvor bestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Rat seines Willens, Vers 12, dann wieder der Zweck, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit sein, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben, indem auch ihr, nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, indem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, zur Lösung des erworbenen Besitzes und dann wieder der Zweck zum Preise seiner Herrlichkeit. Deswegen hat Gott uns geschaffen. Deswegen hat Gott uns errettet. Und das ist das Endziel all seines Schaffens. Alles ist für ihn, durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Es ist nicht so, dass er auf uns angewiesen war. Es ist nicht so, dass Gott auf meine freie Liebe, auf meinen freien Willen, ihm nachzufolgen, angewiesen ist. Nein, Gott hat einfach gesagt, ich möchte den Menschen schaffen, damit er mich verherrlicht. Das ist sein Ziel mit dem Menschen. Und auch darin ist er maximal unabhängig von uns. Es ist nicht so, dass er uns bräuchte. Er hat sich einfach entschieden, dass wir ihn verherrlichen dürfen. Zusammenfassend über die ersten drei Punkte können wir einmal sagen, Gott ist maximal unabhängig und sich selbst genug. Er braucht uns Menschen nicht. Zweitens, Gott tut, was er will und er hat das Recht dazu, egal wie ich das finde. Drittens, Gott herrscht über alles und jeden und bringt alles in seiner Souveränität zum Ziel. Und viertens, sein Ziel ist sein Preis, seine Ehre, sein Lobpreis. Es ist mir vollkommen bewusst, dass sich einige Knoten in unserem Kopf ergeben. Es ist, wie gesagt, es ist schon seit Hunderten von Jahren so, dass das Knoten im Kopf ergibt. Und man sagt, okay, aber was ist denn damit? Was ist damit? Was ist damit? Und wir werden jetzt nicht jeden Knoten lösen können. Ich hoffe, dass uns die Stellen, die wir gerade gelesen haben, genug sind, um erstmal zu akzeptieren, dass Gott so ist und dass Gott so handelt. Auch wenn es dann in meinem alltäglichen Leben Knoten gibt. Auch wenn es Situationen in der Bibel gibt, wo ich sage, es fällt mir schwer, das zu verstehen, wie Gott da in der Situation so handelt. Dass es Situationen gibt, wo man meinen könnte, jemand hätte Gott umgestimmt. Ob es jetzt Mose ist oder Abraham bei der Zerstörung von Sodom und Gomorra, da könnte man die Situation lesen und denken, ja, Gott hat da sich ja umstimmen lassen. Eigentlich wollte er was anderes tun und hat dann aber so gehandelt. Aber wir dürfen niemals die Situation nehmen, um damit die eindeutigen Aussagen von Gott über sich selbst auszuhebeln. Ganz im Gegenteil, die eindeutigen Aussagen von Gott über sich selbst müssen uns helfen, die Situation zu interpretieren. Und trotzdem, auch wenn wir nicht alle Knoten heute lösen werden, möchte ich ein paar mit uns lösen. Ein paar Einwände, die man da haben könnte. Der erste ist, wenn Gott absolut souverän ist und nie reagiert, welche Auswirkung hat dann überhaupt mein Gebet? Interessiert es Gott überhaupt? Bin ich da nicht einfach eine Marionette in Gottes Puppenspiel? Und sehen wir nicht eben an vielen Stellen, dass Gott eben genau das tut und auf Gebet reagiert? Das ist ein berechtigter Einwand, den man an der Stelle bringen kann. Und eine Frage, mit der man sich automatisch beschäftigt. Gott will, dass ich bete, gleichzeitig hat er irgendwie alles schon geplant. Warum will er dann überhaupt, dass ich bete? Macht es mein Gebet nicht irgendwie unnütz? Und das Gegenteil ist der Fall. Es macht dein Gebet überhaupt nicht unnütz. Es macht dein Gebet von Gott gewollt, von Gott geplant, von Gott genutzt. Es macht dein Gebet wichtig. Gott sagt, ich habe meinen Plan und ich habe geplant, dass Daniel jetzt dafür betet und ich ihm dann irgendwann mal dieses Gebet erfülle, damit ich wiederum verherrlicht werde. Es gehört zu seinem Plan, es ist da eingewoben, es ist überhaupt nicht nutzlos oder wertlos. Ganz im Gegenteil, es ist genau das, was Gott will und ich agiere mit ihm Hand in Hand. Es nimmt dein Gebet, ja, was irgendwie eine Zufallsmaschine ist, wo man sagt, ja, vielleicht erfüllt Gott das vielleicht auch nicht, ich mache irgendwas, zu einem, ich wirke mit an Gottes Plan. Ich bete, weil er will, dass ich bete, um Dinge in dieser Welt zu bewegen. Sind das immer die Dinge, für die ich bete? Nein, sind es manchmal Situationen, wo er mich durch das Gebet einfach verändert? Ja, aber ich wirke definitiv in Gottes Plan mit. Es macht mein Gebet wichtiger, als es je sein könnte. Gott gebraucht es, um seinen Plan zu erfüllen. In Johannes 14, Vers 13 zum Beispiel lesen wir, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Das unterstreicht eigentlich genau das, was wir gerade so aufgearbeitet haben. Jesus sagt, wenn ihr in meinem Namen betet, stellvertretend sozusagen, dieses in meinem Namen ist ja, wenn da jemand in eine andere Stadt gereist ist als Königsherold und da etwas verkündet hat, hat er im Namen des Königs diese Nachricht eben überbracht. Und wenn wir im Namen unseres Königs dieses Gebet sprechen und damit eben in seinem Willen komplett wandeln und beten, dann verspricht er uns ganz klar, ja, dann werde ich das erfüllen. Ich werde etwas bitten und ich werde es tun, weil es in meinem Willen ist. Das unterstreicht eigentlich nur das, was wir gerade schon aufgearbeitet haben. Und es macht das Gebet wichtiger, als es anders irgendwie sein könnte. Der zweite Einwand, den man bringen kann, ist, wenn Gott bis ins letzte Detail handelt, plant er nicht dann auch Sünde? Und widerspricht das nicht seinem eigenen Willen? Gott möchte ja nicht, dass gesündigt wird. Wenn aber alles schon geplant ist von ihm, dann gibt es ja Situationen, wo Menschen sündigen am Ende des Tages. Und Jakobus 1 sagt uns ganz klar, dass Gott nicht versucht und er niemals der Urheber der Sünde ist. Also es ist ausgeschlossen, dass Gott so ist, dass Gott uns zur Sünde verleitet. Und er will auch nicht, dass wir sündigen. Und dennoch plant er mit ihr. Das ist kein Widerspruch an sich, wir sehen es ganz oft in der Bibel. Wir haben gerade Epheser gelesen. Für Gott war es vor Grundlegung der Welt schon klar, dass er durch Christus erretten wird. Was passiert dazwischen? Da ist ein Adam, der sündigt. Das ist ein Adam, der sündigt, weshalb das Werk Christi überhaupt erst notwendig wird in dem Sinne. Wollte Gott jetzt, dass Adam sündigt? Nein, wollte er nicht. Er hat ja vorher gesagt, du sollst nicht von diesem Baum essen. Hat er damit geplant? Ja, offensichtlich. Wenn er von vornherein die Errettung geplant hat, dann hat er auch damit geplant. Gott plant mit unserem Versagen, auch wenn er es nicht will. Man könnte das Gleiche sagen über Judas und den Verrat und seine Geldgier. War das gut? Wollte Gott, dass es so ist? Wollte Gott, dass er in dem Sinne sündigt? Nein, wollte er nicht. Hat er damit geplant? Ja. Dass die Leute Jesus ans Kreuz schlagen, im Endeffekt Lügen über ihn verbreiten, jemanden töten, der unschuldig ist. War das richtig oder war das Sünde? Ja, das war offensichtlich Sünde. Hat Gott es trotzdem gebraucht, diese grausame und wahrscheinlich schlimmste Sünde, die es jemals gab, hat Gott es gebraucht, um das größte Werk jemals zu erfüllen? Ja, er hat es geplant von vornherein. Auch wenn er die Sache selbst, die eben nicht gut findet, auch wenn er Sünde hasst. Gott plant mit der größten Sünde, um das Herrlichste zu tun, was dieser Planet je gesehen hat. Um das Herrlichste zu tun, das Größte in uns zu bewirken, was man hätte bewirken können. Er gebraucht es, um Seelen zum ewigen Heil zu erretten. Ein dritter Einwand, den man da bringen könnte, ist der letzte Einwand, den wir behandeln. Wenn Gott wirklich alles kontrolliert, ja sogar die kleinen Entscheidungen, sogar die Sünden meines Lebens mit ihm plant. Wenn er sogar plant am Ende des Tages auch, da sind wir jetzt heute nicht so drauf eingegangen, wen er rettet und wen nicht. Wie kann er dann zur Rechenschaft ziehen? Wie kann Gott jemand zur Rechenschaft ziehen, dessen Werk er irgendwie auch geplant hat? Und wir sehen das zum Beispiel in Jesaja 10, ab Vers 5, das ist eine sehr spannende Stelle. Jesaja 10, ab Vers 5. Da sagt Gott, wehe Assur, das ist Assyrien, Rute meines Zorns. Und der Stock in deiner Hand ist mein Grimm. Gegen eine ruchlose Nation werde ich ihn senden und ihn gegen das Volk meines Grimmes entbieten, um Raub zu rauben und Beute zu erbeuten und es der Zertretung hinzugeben wie Straßenkot. Er aber meint es nicht so, also Assyrien meint es nicht so und sein Herz denkt nicht so, sondern zu vertilgen hat er im Sinn und nicht wenige Nationen auszurotten. Denn er spricht, sind es nicht meine Fürsten, allesamt Könige, ist nicht Kalno wie Kachemis, ist nicht Hamad wie Arpad, ist nicht Samaria wie Damaskus, so wie meine Hand die Königreiche der Götzen erreicht hat und ihre geschnitzten Bilder waren mehr als die von Jerusalem und Samaria werde ich nicht, wie ich Samaria und seine Götzen getan habe, ebenso Jerusalem und seinen Götzenbildern tun. Und es wird geschehen, wenn der Herr sein ganzes Werk am Berg Zion und an Jerusalem vollbracht hat, so werde ich die Frucht der Überhebung des Herzens des Königs Assyrien und den Stolz und Überheblichkeit seiner Augen heimsuchen. Vers 13, denn er hat gesagt, durch die Kraft meiner Hand und durch meine Weisheit habe ich es getan, denn ich bin verständig und ich verrückte die Grenzen der Völker und so weiter und so fort. Schwer verständlicher Text, gerade so beim ersten Mal. Was da drin steht, ist, dass Gott Assyrien nutzt, um Israel zu strafen für ihr Handeln. Und er sagt sogar, Assyrien, der König will das gar nicht. Er hat das überhaupt nicht im Sinn, aber ich werde es tun. Ich werde ihn nehmen, um Israel zu strafen. Und dann sagt er, wenn das passiert ist, dann werde ich Assyrien strafen für das, was er getan hat. Also da ist jemand, der das nicht will. Gott sagt, ich nehme dich, um das zu tun, und dann sagt er, werde ich dich in die Verantwortung dafür ziehen, für das, was du getan hast. Gott handelt ganz offensichtlich so, und wir sehen es auch in Römer 9, ist wahrscheinlich die stärkste und bekannteste Stelle in dem Kontext. Römer 9, ab Vers 18. So denn, da geht es um Gott, wen er will, begnadigt er, und wen er will, verhärtet er. Du wirst nun zu mir sagen, warum tadelt er denn noch? Also warum zieht er zur Rechenschaft? Denn wer hat seinem Willen widerstanden? Also Gott wollte das doch. Wer bist du denn, oh Mensch, der du das Wort nimmst gegen Gott? Wird etwa das Geformte zu dem, der es geformt hat, sagen, warum hast du mich so gemacht? Oder hat der Töpfer nicht Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Wenn aber Gott willens seinen Zorn zu erweisen und seine Macht kundzutun mit vieler Langmut ertragen hat, die Gefäße des Zorns, die zubereitet sind zum Verderben, damit er kundtäte den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Begnadigung, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat. Diese Frage, wie kann Gott zur Rechenschaft ziehen, die werden wir nicht beantwortet kriegen. Und da sagt die Bibel auch ganz klar, und es ist eben dann eine Antwort, die die Bibel gibt, darauf wirst du keine Antwort kriegen. Und du brauchst da Gott auch nicht zu hinterfragen. Es ist gut, dass es weh tut. Es ist gut, dass dieser Gedanke in deinem Herzen hervorkommt. Ist das nicht irgendwie unfair, Gott? Dass du den errettest und den verstockst du. Es ist ein normaler Gedanke in unserem Herzen. Und es ist gut, dass es schmerzt. Insbesondere, wenn du deine Lieben hast und denkst, Herr, warum sind sie noch nicht errettet? Warum? Warum tust du es nicht? Es liegt doch in deiner Hand. Wenn du alles kontrollierst, warum tust du dann nichts? Und es ist gut, dass du dir die Frage stellst. Und dennoch sagt Gott, das ist etwas, wo du keinen Einblick reinkriegst. Warum ich so entscheide, warum ich jetzt den genommen habe und den nicht, da wirst du keinen Einblick reinkriegen und du wirst es auch nicht verstehen. Und wir werden es vielleicht im Himmel verstehen, aber auf dieser Erde wird uns das verschlossen bleiben. Und das müssen wir akzeptieren, dass es darauf keine Antwort gibt. Aber mein Wunsch mit dieser Predigt ist uns eben nicht mit so einem Gedanken hier zu lassen, von wegen, Gott ist im Endeffekt ein Gewalttäter, er handelt willkürlich, er schickt den einen in die Hölle, den anderen in den Himmel. Darum geht es überhaupt nicht. Und die Bibel sagt eben, halt dich da auch überhaupt nicht auf, stell diese Fragen gar nicht. Also wer bist du, dass du Gott diese Fragen stellst am Ende des Tages? Ich möchte unseren Blick von dem wegnehmen und eben zum Kreuz bringen. Du kannst dich sehr lange an dem aufhalten und sagen, ja, warum ist das so? Ich verstehe das nicht, Gott. Und es betrübt mein Herz. Und es ist auch okay, wie gesagt, dass es so ist und gut, dass es so ist. Ich verstehe das moralische Dilemma. Und ich würde lügen, wenn mich das nicht mitnehmen würde. Ich habe auch einen Sohn, viele von euch haben auch Kinder. Ich habe auch Familienmitglieder, Eltern, Schwestern, die nicht gläubig sind. Und es nimmt mich natürlich mit. Es nimmt mich mit, dass ich darauf keine Einwirkung habe, keinen Einfluss habe. Dass ich das einfach akzeptieren muss, wie Gott da handelt. Das tut weh und das soll es auch, aber wir müssen diese Gedanken loslassen und aufs Kreuz schauen. Du kannst dich damit aufhalten mit der Frage, Gott, wie kannst du es wagen, jemanden zur Verantwortung zu ziehen, wo du das einfach herbeigeführt hast, wo du es zugelassen hast. Du kannst dich an dieser Frage aufhalten oder du wendest deinen Blick zu der Frage, Gott, wie kannst du es wagen, mich zu erretten? Wie konntest du es wagen, mich da rauszuholen? Warum hast du mich nicht dort gelassen? Und genauso wenig, wie es auf das eine eine Antwort gibt, gibt es darauf eine Antwort. Wir können uns aber, wie gesagt, in dem einen aufhalten und daran zerbrechen oder wir können zur Schönheit des Kreuzes übergehen und sagen, Herr, ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, was du an mir gefunden hast. Aber du wolltest es so. Du wolltest es so und du hast dich dafür entschieden. Wie konntest du das wagen, Herr? Wie konntest du das tun, Herr? Wie konntest du ja eben mich erretten und meinen Nachbarn nicht? Und Gottes Antwort darauf ist ganz simpel und damit will ich die Predigt auch schließen. Weil ich es will. Weil ich es will und weil er macht, was er will.